Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Junggeburt. Wolfgang ist Geschäftsführer der Haxhorst Rohrtechnik GmbH und Co. KG im Rheinland. Haxhorst Rohrtechnik ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich Rohrleitungsbau und Tiefbau, insbesondere für Gas, Trink, Abwasser und Fernwärme. Darüber hinaus bietet Haxhorst Tätigkeiten in dem Bereich Kanalbau, Oberflächenarbeiten und Werkstattfertigung an. Wolfgang, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Fangen wir bei dir wie bei allen Gästen mal ganz vorne an. Wie bist du denn in diese Branche gerutscht?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar der Ursprung liegt tatsächlich im Elternhaus. Mein Vater und mein Onkel, die haben 1985 eine Firma übernommen. Also mein Vater war damals als Rohrnetzmeister tätig bei einer Firma, die auch Rohrleitungsbau und Tiefbau ausgeführt haben. Und dann gab es halt eine Firma, die für den gleichen Versorger tätig war. Und die war in Konkurs und mein Vater und mein Onkel haben sich dann entschlossen, diese Firma zu übernehmen und weiterzuführen. Mein Vater hat dann uns die Frage gestellt, beziehungsweise ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Schule. Ich habe noch zwei Brüder und mein Onkel hat einen Sohn. Und ob wir da bereit wären, mit später dann in die Firma einzusteigen, beziehungsweise da unsere Zukunft sehen. Ja, wir haben das alle bejaht und haben dann 15 Jahre lang, waren mit im Unternehmen tätig. Leider ist die Übergabe dann nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, mein Onkel wollte mit seinem Sohn halt die Hälfte des Unternehmens haben und nicht, wie wir uns vorgestellt haben, halt jeder 25%. Ja, und so ist es dann gekommen, dass meine zwei Brüder und ich 1999 dann unser eigenes Unternehmen gegründet haben. Von da an war für uns dann die Selbstständigkeit quasi der Beginn der Selbstständigkeit.
Das heißt aber, insgesamt gibt es das schon seit über 50 Jahren und jetzt mit der Neugründung auch schon seit 25 Jahren.
Genau, also wir haben 99 gegründet als Gebrüder Junggeburt und waren da auch 22 Jahre lang eigenständig, haben uns dann entschlossen, ja, aus Gründen der Nachfolge beziehungsweise der mangelnden Fachkräfte etc. und verschiedene andere Gründe, das Unternehmen zu verkaufen. Wir haben halt einen guten Partner gesucht und auch gefunden, weil wir uns war wichtig, dass wir halt alle Mitarbeiter in Lohn und Brot halten, so wie es war. Und auch das Unternehmen sollte so fortgeführt werden. Das haben wir mit der Firma Haxhorst erreicht. Und deswegen bin ich auch weiterhin noch Geschäftsführer. Meine beiden Brüder sind älter, die haben sich dazu entschlossen, halt wollten nicht mehr Geschäftsführer sein, sondern sind aber weiterhin Teilzeit im Unternehmen tätig. So, ja, so haben wir uns das auch vorgestellt.
Gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück. Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr denn damals gestartet?
Ja, 1999 haben wir gegründet, genau mit 15 Mitarbeitern, ja.
Und wie war danach die Entwicklung? Heute seid ihr ja deutlich größer. Wie waren da so die Entwicklungsschritte? Was waren da so die Herausforderungen für euch?
Wir haben das Glück gehabt, dass wir bei dem Versorger, wo mein Vater auch tätig war, die haben uns also entsprechende Referenzen ausgestellt, dass wir auch dann auch sofort dann in einen Rahmenvertrag bekommen haben, wo wir dann loslegen konnten. Da haben wir erstmal mit 15 Leuten die ersten 3 Jahre gearbeitet. Und dann kam ein sehr großer Auftrag, den wir mit insgesamt 4 Firmen bewerkstelligen konnten oder mussten. Voraussetzung war, dass jede Firma Minimum 15 Mitarbeiter für dieses Projekt, was über mehrere Jahre mussten wir zusichern, vertraglich. Und das war so der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt quasi unsere Mannstärke verdoppeln. Und dann haben wir dann im Jahr 2003, 2004. Damals ging das noch relativ einfach, weil die Mitarbeiter da oder Fachkräftemangel da noch nicht vorhanden war. Und dann haben wir unsere Mannstärke verdoppeln können, dann in 2004, 2005. Und dann so in den Jahren drauf sind wir dann relativ schnell auf zwischen 40 und 50, jetzt mittlerweile 50 Mitarbeiter angewachsen.
Was waren denn so die besonderen Herausforderungen? Also es ist ja ein Riesenunterschied, ob ich 15 Mitarbeiter betreue oder 30. Dann hat man ein ganz anderes Verhältnis von Chef zu Mitarbeitern. Was war da so die große Änderung bei euch?
Wie wir mit 15 Leuten gestartet sind, hatte jeder von uns grob eine Kolonne, also das heißt so 5 Mitarbeiter, wo er für zuständig war. Und das mussten wir dann natürlich auf mehrere Schultern verteilen. Das heißt, wir brauchten mehr Fachkräfte beziehungsweise mehr Führungskräfte. Das war so die Herausforderung, weil die, sag ich mal, eigentlichen Fachkräfte waren gut zu bekommen, aber eben Führungskräfte, das war schon eine größere Schwierigkeit dann, die zu bekommen oder aus eigenen Reihen. Wir haben auch teilweise aus eigenen Reihen welche gehabt, die wir hochgezogen haben. Ja, und teilweise dann auch welche, die dazugekommen sind von außerhalb.
Was kann ich mir denn unter so einem Rahmenvertrag vorstellen? Also ich kenne das bei meinen Mandanten, dann haben die mit großen Unternehmen Rahmenverträge und müssen dann, sage ich mal, jedes Jahr eine gewisse Stückzahl abliefern und eine gewisse Stundenzahl bereitstellen. War das bei euch auch so?
Früher war es so, wenn keine Arbeit da war, konnte man sich bei den entsprechenden Abteilungen melden und die hatten dann immer laufende Aufträge für Kleinaufträge. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Wir haben zwar auch jetzt aktuell noch einen Rahmenvertrag oder Rahmenkontrakt. Das heißt aber nur, wir haben festgeschriebene Preise, wofür wir arbeiten. Aber wir haben natürlich auch einiges an Konkurrenz hier im Kölner. Wir arbeiten ja überwiegend beim Kölner oder für ein Kölner Versorgungsunternehmen. Und da gibt es halt dann festgeschriebene Preise in diesem Kontrakt. Und man kann sich auf eine gewisse Arbeit bewerben, wenn dann quasi eine Ausschreibung erfolgt, dann können wir sagen, okay, wir können das machen für die Preise in dem Rahmenvertrag und dann werden wir dann nach Rahmenvertrag beauftragt dann.
Gibt das denn auch eine gewisse Sicherheit? Also dass man sagt, okay, ich muss ja meine Mitarbeiter jeden Monat bezahlen und wenn ich diese Rahmenverträge habe, dann weiß ich, ich bekomme immer ein bisschen Geld rein?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dieser Rahmenkontrakt hat auch einen Wert, eine Wertsumme hinterlegt. Der läuft 3 Jahre und hat ein entsprechendes Volumen. Und wir haben auch noch weitere Verpflichtungen. Also wir haben auch wir müssen eine Rufbereitschaft stellen. Das heißt, wenn nach der normalen Arbeitszeit irgendwo ein Schaden passiert in der Wasserleitung, Gasleitung, Fernwärme, dann rufen die uns an und wir müssen dann rausrücken. Also eine richtige Rufbereitschaft dann. Und dann die Arbeiten ausführen dann. Das gibt's auch tagsüber, aber eben auch in der Nacht.
Wie groß ist denn die Region, die ihr abdecken müsst?
Also wir sind im kompletten Kölner Versorgungsgebiet. Das ist ja rechts und linksrheinig. Wir sind mittlerweile durch Haxos jetzt auch in Bonn, im Umkreis Bonn, bis eigentlich, kann man sagen, Troisdorf zuständig. Und hier in Köln, ja, bis Aachen, kann man sagen. Die Region decken wir auch ab. Bergheim, ja.
Wie viele Standorte habt ihr deutschlandweit?
Wir haben deutschlandweit insgesamt 13 Standorte.
Okay, das ist eine gute Größe. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr über alle Standorte verteilt?
Jetzt musst du dazu sagen, Haxos ist Teil der Jägergruppe. Jägergruppe ist insgesamt 2.500 Mitarbeiter. Da gibt es dann aber auch noch die Bereiche Ausbau, Gleisbau etc. Wir für den reinen Rohrleitungsbau, also die Haxos-Gruppe, hat insgesamt ca. 400 Mitarbeiter.
Okay, das ist schon eine große Anzahl. Das heißt, da hast du auch eine gewisse Umsatzverantwortung, die du da stemmen musst jedes Jahr.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt habt ihr das Unternehmen ja, ich sag mal, einige Jahrzehnte lang aufgebaut und habt dann gesagt, okay, wir haben keinen internen Nachfolger, wir brauchen aber eine gute Lösung für alle Mitarbeitenden. Wie war denn so die Entscheidung? Das stelle ich mir nicht ganz so einfach vor, wenn man so lange Chef war und mit Leidenschaft das Unternehmen gearbeitet und gekämpft hat, dann zu sagen, jetzt gebe ich es ab.
Ja, also ganz genau. Also die Entscheidung ist auch nicht von heute auf morgen natürlich gefallen. Muss dazu sagen, dass wir irgendwann halt, wie gesagt, an dem Punkt standen und gesagt haben, okay, jetzt verkaufen wir oder wir suchen jemanden. Das war natürlich auch nicht einfach. Da haben wir sehr guten unser Steuerberater, der uns da auch wirklich unterstützt hat. Und das Ganze sollte ja dann natürlich auch anonymisiert, weil wir Bedenken hatten, also der Markt in dem Rohrleitungsbau ist nicht sonderlich groß. Von daher, wenn der eine es weiß, was der andere ist, und dann müssen wir aufpassen, dass uns dann nicht die Leute halt vorher von der Fahne gehen. Und da haben wir, wie gehen wir das an? Und hat unser Steuerberater uns wirklich sehr, sehr, also wir sind auch sehr dankbar für unterstützt und hat gesagt, wir machen eine anonymisierte Ausschreibung etc. und haben dann auf dem, ja, damit angefangen, das halt entsprechend zu bewerben. Und ja, wie gesagt, für uns war halt wichtig, dass das so bleibt. Wir hatten Angebote von Firmen, die wollten die Firma zerschlagen, die wollten dann eben Teil in die Eifel verfrachten oder eben irgendwo Glasfaserbau betreiben etc. Wo wir gesagt haben, nein, das ist nicht unser, wir wollen so weiterführen, wie es jetzt auch ist. Und ja, das hat dann glücklicherweise nachher mit der Firma Haxhorst dann auch geklappt. Also sind auch alles quasi eingegangen, was wir uns vorgestellt haben.
Okay, das heißt also, andere Firmen sind aktiv auf euch zugekommen und ihr seid aber auch, habt aber auch Firmen angesprochen oder habt ihr auch irgendwelche Online-Börsen genutzt, um Nachfolger zu finden?
Wir haben quasi eine anonymisierte Ausschreibung oder eine anonymisierte Annonce gestartet und haben da auf die Resonanz, also wir sind jetzt, beziehungsweise auf uns sind keine Firmen zugekommen. Ne? Wir sind aktiv geworden und wir haben sozusagen mit dem Steuerberater, in Verbindung mit dem Steuerberater, haben wir auch noch anfänglich einen Unternehmensberater hinzugezogen, der angeblich spezialisiert war auf Firmenverkäufe. Er hatte uns auch anfangs dann angeboten, okay, nur bei Erfolg würde er halt entsprechenden Anteil daran haben. Ja, hat sich nachher herausgestellt, das war dann auch nur so eine Nummer. Der wollte uns erstmal anwerben und dann hat er gesagt, nee, monatlich für jede Firma, die er uns präsentiert oder als Interessent, wollte er dann Geld haben. Aber das Einzige, was ich von ihm mitgenommen habe, war, anfängt beim ersten Telefonat, sagt er, welchen Zeitraum habt ihr euch vorgestellt, die Firma zu veräußern? Und daraufhin habe ich gesagt, wir sind ein gesundes Unternehmen, uns drängt da jetzt nichts, aber wir wollen es jetzt halt angehen. Und dann hat er gesagt, also rechnen Sie damit, es dauert 3 Jahre. Und also das muss ich sagen, das ist tatsächlich so auch eingetroffen. Wir haben 3 Jahre quasi vom ersten Zeitpunkt wo der Überlegung bis zum Verkauf gebraucht.
Ja, was eigentlich schon ein guter Zeitraum ist, also wir sagen heute auch bis zu 5 Jahre sollte man sich Zeit nehmen, einfach weil die Nachfolge einfach immer schwieriger wird. Es gibt halt sehr viele Unternehmer, die gerade ins Rentenalter kommen und ja, es gibt gar nicht so viele, die nachwachsen. Von daher kann der Zeitraum auch was länger dauern. Das muss man bei der Nachfolge heute gut mit einplanen, in diesen Zeitfaktor, dass man nicht in den Notverkauf kommt, weil dann ist das Unternehmen unter Umständen sehr wenig wert und das ist das Schwierigste, was einem passieren kann, mal abgesehen auch für die Mitarbeiter, dass dann vielleicht Kündigungen drohen. Also so eine lange Vorlaufzeit ist schon gut, die einzuplanen. Ich würde mal auf eure Kundenseite gehen. Wer sind denn eure Kunden? Sind das Privatkunden oder ist das eher so öffentliche Auftraggeber?
Also der überwiegende Teil, ich sag mal, ja so 80-85% sind Versorgungsunternehmen und Kommunen dann auch. Also überwiegend Versorgungsunternehmen, die im Gaswasser-Fernwärmebereich tätig sind, ja. Und dann eben Kanalbau etc., da haben wir auch schon mal private Kunden oder Bauträger, Ingenieurbüros etc. Aber ja, also 85% kann man sagen, Kommunen oder Versorger.
Okay, also sowas wie Stadtwerke zum Beispiel.
Genau, ja.
Das ist ja, ich finde das eine tolle Branche. Haben wir auch schon 1-2 Mal hier bei uns gehabt und zu Gesprächen. Man kennt sich in der Branche. Es ist auch nicht ganz schlecht, da tätig zu sein. Hat das für euch noch Nachteile gehabt, dass ihr diesen Branchenschwerpunkt habt? Also gab es da auch mal Zeiten, wo die, sag ich mal, Ausgabensperren hatten, wo es ein bisschen schwieriger wurde? Oder läuft das doch sehr kontinuierlich, wo man sagt, das ist Ableitung, werden einfach immer gebraucht?
Eigentlich im Gegenteil. Also wir hatten, wenn ich mich zurückerinnere, ungern zurückerinnere an Corona, da waren wir eine der wenigen, die arbeiten durften, weil wir halt kritische Infrastruktur sind. Ne? Also Gas, Wasser, Fernwärme wird halt und Abwasser wird immer gebraucht und zählt dann auch zur kritischen Infrastruktur logischerweise. Und wir haben da auch eine Ausnahmegenehmigung erhalten, weil wir ja auch überwiegend auf der Straße tätig sind. Also natürlich bis ins Haus, aber das war ja zu regeln dann mit Maske etc., bis zur Übergabe in den Kellerräumen. Aber ansonsten durften wir durcharbeiten. Das war schon ein Riesenvorteil auch für unsere Mitarbeiter oder Mitarbeitenden zu wissen, so wir sind sicher. Also ich an so manch andere denke, die halt ja viel mehr Schwierigkeiten hatten oder auch dann entsprechenden Lohnausfall. Das war bei uns halt komplett nicht der Fall.
Ja, das darf man unterschätzen, wenn so eine Sicherung Branche tätig ist. Bei uns in der Steuerberatung ist das ja auch so. Wir konnten jetzt Corona auch allen sagen, ihr habt sichere Arbeitsplätze, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und das ist schon ein Rückhalt, den man da geben kann, ne? Dass man viele Sorge nehmen kann bei den Menschen. Siehst du denn die Zukunft noch im Bereich? Also im Moment hört man ja, dass die Baubranche hat es schwer, alles sehr teuer geworden. Ich sag mal, Einfamilienhäuser sind ja kaum noch bezahlbar für junge Menschen. Merkt ihr da eine Änderung am Markt oder auch spielt auch das für euch keine große Rolle?
Also wir waren ja im Grunde genommen auch durch den Wandel selber betroffen, weil wir eben, weil der Nachwuchs gefehlt hat an Fachkräften und auch an Führungskräften, wo wir gesagt haben, okay, wir haben mal irgendwann halt einen Altersdurchschnitt uns vor Augen gehalten oder halten müssen, wo wir gesagt haben, wir sind alle jetzt in unserem Alter und in x Jahren ist keiner mehr da, so ungefähr, ne? Das Nachwuchs war an einer Hand abzuzählen. Und jetzt muss ich aber sagen, mit der Übernahme in die neue Gruppe, in die neue Unternehmensgruppe, haben sich doch wieder neue Chancen ergeben. Und wir haben auch, also in den letzten 3 Jahren jetzt, ist so lange es jetzt, oder 4 Jahren her, neue Führungskräfte, junge Führungskräfte in Bauleiterfunktion. Also da beneidet uns hier das Umland wirklich für. Die haben wir aus eigenen Kräften für uns gewinnen können. Und aber auch junge, talentierte Bauleiter, wo ich gesagt habe, ich habe auch über die Jugend immer geschimpft und gesagt, da wird nichts mehr mit der Jugend, aber kann ich hier wirklich nicht bestätigen. Also es gibt tatsächlich die Gegenbeispiele, die sind bei uns auch wirklich zu finden, wo man sagt, Mensch, das ist für die Zukunft wirklich schon sehr gut. Wir haben halt die Ebene drunter, die gewerblichen Arbeitnehmer, da kämpfen wir zurzeit, aber auch da gibt es hier und da jetzt so einen Lichtblick, wo man sagt, da kriegen wir noch Zuwachs oder durch Ausbildung auch. Aber es ist halt deutlich schwieriger wie vor über 20 Jahren. Da konnten wir wirklich aussuchen. Da hatten wir halt das Problem, dass die Arbeit nicht so wie heute vorlag. Also heute ist wirklich nicht das Problem die Arbeit, sondern die Fachkräfte.
Jetzt seid ihr ja auch in einer Branche tätig, wo man vielleicht auch ein paar Maschinen braucht und Werkzeuge. Wie ist das in diesem Bereich? Ich meine, klar, der Fachkräftemangel ist da, aber ich sag mal, der Rest bindet ja auch sehr viel Kapital, weil man erstmal so ein paar neue LKWs anschaffen muss.
Ja, auf jeden Fall. Also das war aber eigentlich unsere Strategie von Anfang an. Wir haben, wie wir gegründet haben, schon direkt gesagt, wir brauchen einen vernünftigen Fuhrpark, weil es macht keinen Sinn, irgendwelche gebrauchte oder uralte Geräte, weil die bringen draußen den Umsatz und die müssen funktionieren. Und die haben wir auch immer entsprechend ja spätestens nach der Abschreibung erneuert, sodass wir auch immer auf einem relativ neuen Stand sind, haben da auch ja Innovationen, wie zum Beispiel ein LKW mit Saugeinrichtungen, also der die Erde aufsaugt, wo auch mittlerweile keinen Bagger mehr machen. Oder natürlich auch die größeren Sachen, aber so die kleineren Rohrbrüche oder auch Kopflöcher, die werden mittels Saugwagen. Das ist natürlich ein Rieseninvest, aber der lohnt sich dann über die Jahre, macht sich das definitiv bezahlt dann. Auch die Investition in neue Geräte ist immer, also für uns war das immer ein Plus.
Jetzt denke ich an meiner Steuerberater, denke ich, wenn ich so ein Auto abschreibe, sind es ja meistens so 5 bis 6 Jahre. Ist das denn bei euch auch so? Dann nutzen die sich doch deutlich schneller ab, weil die mehr belastet werden oder können schon etwas länger benutzt werden.
Und meistens ist so, dass nach der Abschreibung, dass wir die dann austauschen, dass dann auch die Finanzierung entsprechend so ausgelegt ist, dass sie nach der Abschreibung bezahlt sind und wir dann entsprechend entweder neue finanzieren oder eben ja aus dem, wenn es geht, aus der Liquidität dann bezahlen. Dann.
Okay, aber das heißt, ihr kauft die, ihr liest die jetzt nicht, ne? Macht wahrscheinlich auch bei euch wenig Sinn, man weiß ja nie, wie die zurückgegeben werden können.
Genau, also leasen macht gar keinen Sinn. Entweder werden die finanziert, die Nutzfahrzeuganbieter haben auch immer so Finanzierungsangebote dann, teilweise mit 0%. Entweder nehmen wir das in Anspruch oder eben aus der eigenen Liquidität dann.
Okay, nicht schlecht. Ich springe nochmal auf den Teil Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf. Jetzt seid ihr in der Vergangenheit zuerst organisch gewachsen, was ja erstmal gut ist, und habt aber jetzt ja auch, ich sag mal, den Verkauf mitgemacht. Habt ihr denn da jetzt auch so ein bisschen, ich sag's mal, Blut geleckt, dass ihr sagt, das ist ja schon auch toll, so ein Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen, weil ihr sagt, wir wollen auch Unternehmen aufnehmen, um größer zu werden?
Ich bin ja jetzt als angestellter Geschäftsführer tätig, aber wir sind natürlich immer, oder die gesamte Gruppe, weil das ist eigentlich so mittlerweile in den letzten Jahren auch so in unserer Baubranche so zu erkennen, dass es dieses organische, normale Wachstum nicht mehr gibt, sondern wenn man wachsen möchte, dann geht's nur über Zukäufe. Und da sind wir natürlich auch immer, haben wir immer die Augen offen oder sind auf der Suche nach Erweiterung für unser Unternehmen, ja.
Gibt es da irgendwie so eine Faustformel, dass man sagen kann, was so ein Unternehmen kostet? Ich sag mal, einmal einen Jahresumsatz oder dreimal Gewinn. Habt ihr da so eine Faustformel bei euch in der Branche?
Im Grunde genommen, ja, geht es natürlich immer nach Angebot und Nachfrage, aber im Grunde genommen gibt es ja so einen EBITDA-Wert dann. Also kann man sagen, dass der 3- bis 4-fache Wert ist das Unternehmen wert dann, ja.
Ja, das ist zum Einkauf eigentlich ganz okay, ne? Das ist jetzt nicht überteuert.
Ja, ja. Wie gesagt, mittlerweile wird auch, je nachdem, ne, jetzt unbedingt gebraucht wird das Unternehmen oder so, oder man, es passt dann halt auch in die Region, dann wird auch schon mal etwas mehr gezahlt dann.
Okay. Das ist bei uns in der Steuerberatung auch, da liegt man auch bei 4- bis 6-mal EBITDA, so grob. Klar, wenn die Kanzleien super gut sind, ein bisschen besser, kleinere Kanzleien weniger, aber so in der Größenordnung liegt man da. Ah, spannend, sehr spannend. Kannst du Unternehmern an der Stelle noch was raten oder mitgeben? Du bist ja sehr erfolgreich gewesen als Unternehmer. Was vielleicht junge Unternehmer mitnehmen können?
Was vielleicht oft zu kurz kommt, ich muss sagen, die Entscheidung damals in die Selbstständigkeit zu gehen, haben wir natürlich nicht ohne unsere Familien getroffen. Also jeder für sich. Wie gesagt, wir sind zu dritt. Außenstehende haben damals immer gesagt, zu dritt kann niemals funktionieren. Und dann noch 3 Brüder. Ist zum Scheitern verurteilt. Ja, wir haben es, wie gesagt, dann mit unseren einzelnen Familien natürlich abgestimmt. Bei mir persönlich war es damals so, Katharina war schon geboren, 97, wir haben 99 gegründet und 2000 das zweite Kind geboren, dass das natürlich auch eine Belastung ist in den Anfängen, gerade in den Anfängen, wenn man Unternehmer ist, ist man keine 8,5 Stunden Unternehmer. Da muss einem schon klar sein, dass man da deutlich mehr investieren muss an Zeit und dann an Stresslevel natürlich auch, aber hauptsächlich an Zeit. Das heißt, wenn man eine junge Familie hat, leidet die Zeit schon mal natürlich darunter und das muss einem bewusst sein. Natürlich, es steht auf der anderen Seite irgendwo die Aussicht auf ein schönes oder ein entspannteres Leben, ne, wie als normaler Arbeitnehmer. Man kann sich mehr leisten, wenn es gut läuft. Man muss aber auch im Klaren sein, wir mussten damals brauchten auch ein Invest, damals haben wir 1,5 Millionen D-Mark damals noch investieren müssen und jeder von uns hat gerade sein Einfamilienhaus fertiggestellt, das muss man bei der Bank natürlich als Sicherheit hinterlegen, da hat man natürlich erstmal ein Kloß im Hals, ne? Wenn man so der erste Monat läuft und man denkt, oh, es fehlt aber jetzt noch ein paar Euro im Umsatz, da wird schon einem schwummrig, ne? Und, aber wie gesagt, auch nochmal auf zurückzukommen, die Familie ist ganz wichtig, die muss mitspielen und dahinter stehen auch. Ne? Wenn man das macht und die Familie sagt dann, ich weiß nicht so, also würde ich davon abraten. Dann. Also das muss wirklich eine Einheit sein, die darüber entscheidet, in die Selbstständigkeit zu gehen. Es ist halt, man hat halt nicht nur rosige Zeiten auch. Also in Anfängen war es immer auch eine Wellenbewegung, also geht nie linear nach oben. Bei uns zumindest nicht, oder ich kenne keinen Selbstständigen, bei dem es linear nach oben ging. Und mit Rückschlägen muss man immer rechnen.
Ja, das mussten wir auch bei uns schon feststellen. Man sieht immer nur die guten Zeiten von außen, also wenn man ein schönes Auto hat oder wenn es gerade ganz, ganz gut läuft. Aber diese schlechten Phasen nimmt man auch immer mit. Hast du noch so ein Gefühl dafür, wie viele Stunden du so in der Anfangszeit gearbeitet hast pro Woche? Ja, so 50, 60 oder noch mehr?
Meine Frau sagt heute noch so immer, die Kinder, wie die klein waren, habe ich sie nie ins Bett gebracht. Ne? Also vor 19 Uhr bin ich nicht nach Hause und um 5 Uhr bin ich aus dem Haus oder 5:30 aus dem Haus. Ja, da kommt man schon so auf so 50-60 Stunden, ist schon realistisch, ja.
Okay, aber ihr habt es dann geschafft, weil ihr auch neue Teamleiter aufgenommen habt, dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen weniger zu arbeiten, sodass man noch ein vernünftiges Maß herunterkommt.
Ja, genau. Gut, jetzt nach der Übergabe oder Übernahme sowieso, ne, nach dem Verkauf, das war auch unsere Voraussetzung. Wie gesagt, meine beiden Brüder, die haben direkt reduziert. Wie gesagt, ich bin noch Geschäftsführer, auch in Vollzeit, aber ist schon deutlich entspannter. Also das muss man auch sagen, man kann sich ja schon deutlich mehr rausnehmen, weil eben auch die Führungskräfte da sind, die nachkommen Und man muss da auch natürlich bereit sein, den Leuten zu vertrauen und mal machen lassen. Das ist auch, finde ich, auch ganz wichtig.
Wolfgang, das ist ein super tolles Schlusswort von dir. Wir sind leider schon am Ende unserer Sendezeit. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.